Rennen das letzte Mal angefangen mit verschiedenartigen Kavitäten und wir hatten gesehen, dass man die Kavitäten in verschiedene Klassen einteilen kann. Einmal in die sogenannten TM-Klasse, transversal magnetische Moden, wo also das Feld wie in einem leeren Zylinderrissen hat und der Grundmode aufgebaut ist. Dazu gehören dann die elliptischen Kavitäten. Dann gab es die TEM-Klasse, koaxiale Geometrien, wie eben zum Beispiel der Halbwellenresonator, in dem man einfach quasi ein Stück Koaxialkabel hat und schließt die beiden Enden kurz. Und dann können Sie entsprechend nur der Randbedingungen hier halbe Wellenlängen oder Vielfache davon ausbreiten mit einer kosinusförmigen Feldverteilung. Wobei aber die Felder transversal sind zur Achse, deswegen auch TEM. Das heißt, das Magnetfeld geht einmal rum um den Innenleiter und das elektrische Feld ist radial nach außen gerichtet. Und dann gibt es noch die H-Klasse, die wir dann danach nochmal besprechen werden. Und dann werden wir heute das Thema auch abschließen, Kavitäten, und werden uns dann das nächste Mal dem Messen zuwenden. Also wie man solche Kavitäten überhaupt misst, was man alles messen kann. Okay, wir hatten schon ein paar Folien gehabt. Wir haben also im Endeffekt mit dem Ansatz, dass hier ein Strom auf dem Innenleiter fließt, der eine zeitliche Abhängigkeit besitzt, eine harmonische, und entsprechend irgendwie hier ortsabhängig sein wird, konnte man mithilfe des Ampere'schen Gesetzes das Magnetfeld ableiten. Und letztendlich kommt dann gegenüber dem normalen Koaxialkabel, wo man ja eine fortlaufende Welle hat, in eine Richtung, hat man hier eine stehende Welle, eine Überlagerung von zwei in verschiedene Richtungen sich ausbreitende Wellen. Deswegen haben wir hier minus Kx, einmal plus K oder Kz und minus Kz. Und mit einem kleinen Trick kommt man dann dahin, dass es eben eine Kosinusabhängigkeit ist. Jetzt ist mein Strom endgültig leer. Kommt man dann auf die Kosinusabhängigkeit von den Feldern für den Ort. Okay, jetzt wissen wir das Magnetfeld, aber wir wissen noch nicht das elektrische Feld. So, und das können wir auf jeden Fall auch gleich mal ausrechnen. Das war die letzte Folie, glaube ich, die ich hatte. Wir haben also so eine Feldverteilung. Das heißt, wir haben hier die E-Feld-Komponenten senkrecht auf den metallischen Oberflächen, rein radial. Das E-Feld muss hier jeweils an den Deckeln verschwinden und hat entsprechend hier so eine kosinusförmige Verteilung mit so einer Halbwelle, zumindest in der niedrigsten Mode. Es gibt natürlich auch höhere Moden. Und das Magnetfeld ist entsprechend hier 0 und hat dann entsprechend hier ein Maximum an der einen Deckel und dann entsprechend das Maximum am anderen Deckel, zumindest vom Betrag her. Und der Strom fließt immer so auf diesem Halbwellenresonator hin und her. Okay, und dann konnte man eben das relativ leicht ausrechnen, indem man den Stokeschen Satz anwendet, wobei man hier einen geschickten Integrationspfad nimmt. Und dann ist es so, dass natürlich dieses Integral hier, das Teil ist 0, weil da ist kein elektrisches Feld. Hier die beiden Pfade sind auch 0, weil wegen dem Skalarprodukt das Feld steht senkrecht drauf, also ist es auch 0. Also bleibt nur noch das hier übrig. Ja, und dann haben wir entsprechende reine, dann haben wir also den Stokeschen Satz hier und das muss aber gleich sein dann mit das Induktionsgesetz letztendlich. Das heißt, durch die Induktion hier in dieser Teilfläche wird letztendlich die Spannung hier und damit das elektrische Feld aufgebaut. So, das elektrische Feld, da haben wir eben nur die Radialkomponente. Jetzt können wir einfach mal die Ableitung bilden, weil das ist ja hier die Induktionsspannung letztendlich. Also ist das elektrische Feld quasi die negative Ableitung davon. Und jetzt haben wir hier einmal ein Integral über dr von dem Flächenelement hier. Und das kürzt sich oder hebt sich gerade auf mit dieser Ableitung nach r, sodass im Endeffekt das elektrische Feld nur noch das hier übrig bleibt. Und das können wir ausrechnen. So, ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht gehabt. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ich dachte, der Beamer ist kaputt oder sowas. So, wo war denn hier No Show? Das ging doch gut. So. Genau, also das elektrische Feld das ist natürlich minus das Integral dB nach dt über dz, ja, das war quasi das, was noch übrig geblieben war, nachdem wir diese d nach dr weggestrichen haben. B kennen wir und dann müssen wir es eigentlich nur einsetzen und ausrechnen. Das heißt, das elektrische Feld ist dann, wenn man das jetzt einsetzt, ja, dann kommt einmal dieses I Omega von der Zeitabhängigkeit und I Omega T davor. Dann haben wir das μ0 mal I0 PR. Dann noch die harmonische Zeitabhängigkeit. Und dann bleibt noch das Integral stehen, das eben von Z abhängt. Bei der Cosinus von Pi Pz durch L dz. Ja, und das ist ja ein Integral, was man einfach lösen kann. Das funktioniert einfach ein Sinus, wobei entsprechend noch die Terme hier zum Teil vorne rankommen. So, also haben wir dann minus I Omega mal μ0 I0 durch R und dann kommen entsprechend hier von der Integration die Konstanten vorne ran, nämlich gerade hier L durch PP oder PP und dann kommt hier entsprechend noch ein Cosinus und Sinus und dann noch die Zeit. So, das Ganze kann man noch ein bisschen schöner schreiben. Nämlich, wir kennen die Dispersionsrelation für elektromagnetische Wellen im Vakuum. Omega ist K mal C, ja, K ist der Wellenvektor, oder die Wellenzahl in dem Falle, ist C mal 2Pi durch Lambda. Und das kann ich dann schreiben als 2Pi C. Und Lambda ist aber nach der Definition vom letzten Mal nichts anderes als 2L durch P. So. Und dann bekomme ich für Omega entsprechend, das 2 geht weg und dann das P geht in den Zähler, also haben wir P, Pi, C durch L. So. Und das kann ich jetzt hier einsetzen. Und bekomme dann minus I mal μ0 mal I0 mal C durch PR. So. Also das P kürzt sich da weg, das eine Pi kürzt sich da mit dem weg und das L kürzt sich auch weg. Also bleibt noch stehen, genau, das C bleibt übrig. Mal, und dann kommt noch das E hoch I Omega T und dann das Sinus nochmal. So. Und jetzt kann man das noch ein bisschen umstellen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den beiden Feldkonstanten, μ0 und ε0 und der Lichtgeschwindigkeit. Derart, dass die Lichtgeschwindigkeit 1 durch die Wurzel aus μ0 ε0 ist. Das kann ich dann hier einsetzen. Und dann taucht hier entsprechend natürlich eine 1 durch Wurzel aus ε0 auf und entsprechend eine Wurzel aus μ0. Also bekomme ich dann minus I μ0 durch ε0 I0 TR E hoch I Omega T Sinus von I P Z durch L. So, das ist mein Feld. So, und jetzt habe ich im Prinzip meine beiden Felder. Ich habe das B-Feld, ich habe das E-Feld, analytisch für jeden Punkt im Resonator. Und jetzt kann ich vom Prinzip die gespeicherte Energie ausrechnen. Das wollen wir noch machen, den Rest zeige ich dann, weil die Formeln immer länger werden, dann muss ich so schreiben. Also man sieht schon, langsam wird es ein bisschen mehr Rechnerei, auch wenn hier keine unangenehmen Bessel-Funktionen drin sind. Einfach deshalb, weil die Feldverteilungen dann langsam immer komplexer werden. So, die gespeicherte Energie, wissen wir ja, ist 1 durch 2 μ0 und dann das Integral über das Volumen vom Resonator b² dv. Und jetzt muss ich zuerst mal überlegen, über welche Bereiche ich integrieren muss. Und wenn ich mir den Resonator mal anschaue, ja, dann muss ich natürlich nicht über den Zylinder integrieren, sondern letztendlich über den Raum zwischen den beiden Leitern, Innenleiter und Außenleiter. Das heißt, ich muss integrieren von 0 bis L. Und in radialer Richtung muss ich integrieren von, wenn ich also den Innenleiterradius mit A bezeichne, den Außenleiterradius mit B, von A bis B. Und ich muss in azimutaler Richtung von 0 bis 2 Pi integrieren. Okay, also bekomme ich 1 durch 2 μ0, dann das Integral von A bis B, von 0 bis 2 Pi und von 0 bis L. Und dann mein Quadrat vom B-Feld. Ja, das B-Feld schreibe ich nochmal hin. Das war μ0 mal I0. R, Cosinus von Pi P Z durch L, E hoch I Omega T, das Ganze zum Quadrat. Und dann eben das Volumenelement RDR, D Phi DZ. Das fällt quasi schon wieder raus, ja, weil das Quadrat davon ist 1. Weil die gespeicherte, und das ist auch sinnvoll, weil die gespeicherte Energie hat natürlich keine Zeitabhängigkeit, weil die ist im Mittel konstant. Und jetzt kann ich aber hier eine ganze Menge Konstanten schon mal alle rausziehen hier. Und da bekomme ich also erstmal ein halb von dem hier. Dann habe ich hier das μ0 Quadrat, kürze ich zum Teil mit dem hier. Also habe ich hier im Zähler μ0. Dann habe ich ein wo ist es? Ein Pi Quadrat und habe ein I0 Quadrat. Genau, das R darf ich nicht rausziehen, weil es natürlich noch hier im Integral drin steckt. Und dann kommen meine drei Integrale und ich bekomme einfach 1 durch R, wobei das, genau, das 1 durch R Quadrat, das heißt, ich bekomme, muss ich gerade gucken, was ich gemacht habe, ja genau, okay, das 1 durch R geht mit dem R weg, ja, das ist also gar nicht mehr da, nee, das stimmt gar nicht, da steht ein 1 durch R Quadrat, ah, habe ich ja wieder einen Fehler in meinem Skript. Da muss ich gerade schauen, nein, habe ich nicht. Alles okay. Also 1 durch R bleibt stehen und dann aber der Cosinus von Pi Pz durch L zum Quadrat dr d Phi dz. So. Das Integral hier kann ich direkt hinschreiben, das ist 2 Pi. Das Integral kann ich direkt hinschreiben. Ne, kann ich nicht, das muss ich integrieren über den Cosinusquadrat, aber ich kann über das dr kann ich gleich ausrechnen. Es gibt nämlich gerade einen Logarithmus, ja, weil es ja 1 durch r ist, als Logarithmus von r in den Grenzen von a bis b. Also bekomme ich dann Wenn ich Logarithmus b minus Logarithmus a mache, ist es Logarithmus b durch a. Also, habe ich dann das 2pi, da geht die 2 ins Halb weg, es geht ein Pi weg, also habe ich hier noch unten drin stehen Pi, hier oben habe ich μ0 und i qua 0 Quadrat und dann der Logarithmus von b durch a mal, und jetzt kommt das Integral über dz noch. Oh, das kann man selbst ausrechnen oder man kann es nachschlagen. Das Integral über dz mit der Funktion, die hat den Wert L halbe. So, und das ist die gespeicherte Energie. Was man auf jeden Fall schon wieder sieht, ist, dass die gespeicherte Energie quadratisch von irgendwelchen Strömen abhängt, weil der Strom natürlich direkt proportional zum Feldpegel ist. So, und jetzt zeige ich einfach, weil das habe ich nämlich auch gar nicht ausgeführt, weil das so lange dauern würde. Was dann rauskommt für die Verlustleistung. Bei der Verlustleistung ist es so, dass ich ja integrieren muss über die Oberfläche des Resonators mit dem Quadrat der Felder, also Magnetfelder an der Oberfläche. Und jetzt habe ich natürlich verschiedene Oberflächen in so einem Resonator, nämlich insgesamt 4 Stück. Ich habe die beiden Deckel und ich habe die Oberfläche vom Innenleiter und die Oberfläche vom Außenleiter. Und deswegen muss ich entsprechend das auch auftrennen. Ja, also die Deckel ist klar, da habe ich entsprechend, muss ich integrieren von 0 bis 2pi und von a bis b. Über das Feld am Ort des Deckels, das aber natürlich noch abhängt von r und phi. Das Ganze zweimal für 2 Deckel. Der Innenleiter, wiederum klar, asymptotale Symmetrie von 0 bis 2pi und dann von 0 bis l integriert. Das Ganze aber für das Magnetfeld führt am Ort, wo R gleich A ist. Ja? Und der Außenleiter das gleiche, nur für den Ort R gleich B. Okay, das kann man dann machen. Dann kommt da irgendein relativ langer Ausdruck raus. Der ist also noch länger, der passt gar nicht hier so ohne weiter auf die Tafel drauf. Und wenn ich dann diese Verlustleistung habe und ich habe den Ausdruck für die gespeicherte Energie von eben und ich habe das Omega noch, ja, das haben wir ja auch, dann kann ich die Güte ausrechnen, die ja gerade Omega mal W durch P ist. Und wenn man das macht, bekommt man für die Güte von diesem Resonator diesen Wert raus. Und entsprechend kann ich auch dann das Ganze mit dem Oberflächenwiderstand multiplizieren und dann bekomme ich den Geometriefaktor raus, der natürlich wieder eben unabhängig ist vom Oberflächenwiderstand und nur von der Geometrie abhängt, im Wesentlichen von dem Verhältnis von B durch A. Und so kann ich das jetzt für alle, wenn ich wollte, für alle Parameter machen. Aber das Ganze ist natürlich trotzdem noch ein bisschen getrickst, ja, weil auch dieser Resonator noch relativ ideal war. Er hat nämlich kein Loch für den Strahl. Das ist tatsächlich der abgeschlossene Resonator. Nur dann gilt es natürlich. Ja. Für reale Resonatoren, wir haben ja Bilder gesehen, gilt es nicht mehr. Also dann kann ich da auch wirklich nur sagen, okay, die Feldverteilung wird TEM ähnlich sein, aber im Detail, was jetzt die Parameter im Prozentbereich genau sind, das kann ich mit diesen analytischen Formeln nicht machen. So, so sehen dann reale Halbwellenresonatoren aus. Man sieht, es ist keine perfekte koaxiale Symmetrie, sondern die sind entsprechend etwas geformt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt ab davon von der Frequenz ab und damit auch von der Teilchengeschwindigkeit und damit von der Zellenlänge. Und es ist vor allem im Hinblick darauf optimiert, dass bestimmte Parameter ja, eben optimiert werden, zum Beispiel, dass die magnetischen oder elektrischen Peakfelder reduziert werden sollen. Oder dass man zum Beispiel bestimmte Phänomene wie Multipacting reduziert, ja, das kommt noch als Thema, Multipacting. Und da ist es so, dass parallele Flächen immer ganz schlecht sind für Multipacking. Ja, das sieht man also hier. Hier unten sieht man zwar was Paralleles, ja, aber es ist versucht worden, hier möglichst viel irgendwie so eine gewisse Schräge hier noch reinzubekommen. Und dann sieht man hier das E-Feld in der Simulation und hier das Magnetfeld. Man kann aber schon erkennen, dass es durchaus noch eine sehr große Ähnlichkeit hat mit dem idealen Halbwellenresonator. Ja. Also hier in der Mitte ist eben der Knoten vom elektrischen Feld. Man sieht durchaus so was Sinusförmiges hier. Und entsprechend hier hat man den Bauch, hier ist der Bauch und hier ist der Knoten vom Magnetfeld. Und der Bauch sitzt entsprechend da an den Enddeckeln. Ja. So sieht es dann in echt aus, das Ding. Das war jetzt ein Halbwellenresonator für eine Teilchengeschwindigkeit von 28% und eine Frequenz von 322 MHz. Da sieht man schon die lustigen Menschen hier im Operationssaal. Warum das so ist, ja, das werden wir dann noch klären. Und das sind mal die Parameter von so einem realen Resonator. Die Größe haben wir gesehen, ja, der ist ungefähr so 20, 25 cm im Durchmesser, in Strahlrichtung. Und liefert dann etwa 1 Megavolt an Spannung, was einem Gradienten von 5 Megavolt pro Meter dann entspricht. Und das RS, das ist der BCS-Wert, 33 Nanoohm. Und dieser Wert hier, das war mal so ein angenommener Wert, was man erreichen möchte, auf jeden Fall. Das ist das Ziel gewesen, auf jeden Fall. In der Regel ist man ein bisschen besser, von 244 Nanoohm mit dem Restwiderstand, den man immer noch dabei hat. Und dann sieht man auch hier die Leistung, die ich brauche, um diese Megavolt aufzubauen. Bei diesem angenommenen Gesamtwiderstand wären dann sowas wie 22 Watt bei 4 Kelvin. Hier sieht man auch zum Beispiel das Verhältnis E-Peak über EA, das ist ein ziemlich gutes Verhältnis für so eine Struktur, 3,3. Das heißt, wenn ich 5 Megavolt pro Meter Gradient habe, muss ich eben die Spitzenfelder, erreiche ich dann dem, oder kann ich ausrechnen, indem ich den Wert eben dann multipliziere mit den 3,3, das sind dann die 16,5 Megavolt pro Meter, die ich als Spitzenfeld irgendwo an der Oberfläche habe. So, das noch ein paar andere Beispiele. Halbwellenresonatoren. Teilweise sind ja schon sehr stark verformt hier, ja? Also sehr flach gedrückt. Ja? Das liegt einfach daran, dass das für eine relativ hohe Frequenz eine relativ kleine Teilchengeschwindigkeit war und dass die Zellenlänge so klein ist. Und dann hat man eben das hier sehr eng gemacht, hier, um wenigstens noch ein bisschen Beschleunigungsstrecke zu erhalten. Aber hier sieht man durchaus das Problem von solchen Strukturen. Also man hat hier die beiden Spalte und die Gesamtstruktur ist eigentlich so lang, die Einbaulänge. Das heißt, man hat eigentlich nur Driftstrecke. Ja, man hat also nur sehr wenig eigentliche Beschleunigung. Das ist in der Größenordnung 10% der Strecke. Und das macht das System natürlich insgesamt etwas ineffizient, weil der mittlere Gradient dadurch einfach absinkt im Vergleich zu den Feldern, die hier tatsächlich dann herrschen. Zum Zweiten ist es so, Driftstrecken sind Gift für die Strahldynamik. Ja, wir haben einen Teilchenstrahl. Wir haben bei den Beschleunigern einen gebunchten Teilchenstrahl. Das sind einzelne Pakete, die eine gewisse Breite haben. Und die, wenn wir den Strahl nicht fokussieren, longitudinal, läuft er wieder auseinander. Liegt einfach daran, dass die Teilchen nicht alle die gleiche Energie haben, sondern die haben eine gewisse Energieverschmierung. Wenn ich nichts mache, dann zerlaufen die einfach wieder. Das heißt, die langsamen, die weniger Energie haben, die fallen langsam zurück und die schnelleren, die gehen immer weiter nach vorne von dem Bunch-Zentrum. Und wenn ich jetzt viele dieser Driftstrecken habe, dann heißt es natürlich, der Strahl läuft ständig wieder auseinander. Er wird zwar wieder hier fokussiert, aber ich muss eben sehr stark fokussieren immer wieder, damit der Strahl überhaupt insgesamt zusammenbleibt. Und solche Strahlen haben es sehr ungern, wenn sie stark fokussiert werden. Die wollen lieber permanent ein bisschen fokussiert werden. Und zum Zweiten kann man eine starke Fokussierung erreichen, indem man den Strahl bei einer bestimmten Hochfrequenzphase betreibt oder sogar auf eine bestimmte Hochfrequenzphase laufen lässt. Das habe ich jetzt nicht im Detail erläutert. Ich will es nur ganz kurz tun. Wir haben hier Wechselfelder und die Teilchen, wenn die Teilchen hier oben sitzen würden, bezogen auf die Hochfrequenzwelle, dann würden sie die maximale Beschleunigungsspannung sehen. So, jetzt ist aber jetzt das Problem, wenn der Band hier wäre, ja, dann würden die Teilchen in dem Bereich hier langsam hierhin wandern. So, deswegen setzt man sich ja entsprechend hier auf den Bereich hier, sodass die Teilchen, die zu langsam sind, ein bisschen mehr Spannung sehen als das Zentrum und deswegen so langsam in die Richtung hier beschleunigt werden. Die Teilchen, die hier sitzen, die sind zu früh. Die haben zu viel Energie. Deswegen sehen die weniger Spannung und werden entsprechend auch in diese Richtung hier gebracht. Das ist also eine Fokussierung longitudinal. Und die bekomme ich, indem ich mich nicht auf die 0 Grad hier setze, sondern minus 30 Grad versetzt. Das nennt man die Synchronphase. So, und je stärker, je weiter ich sozusagen hier unten in dem Bereich bin, desto stärker fokussiere ich natürlich longitudinal. Ja, weil einfach die Spannungsdifferenz von Bunch Anfang bis Bunch Ende umso größer wird, je weiter ich hier bin, weil die Kurve immer steiler wird. So, und das heißt aber auf der anderen Seite, dass natürlich das zentrale Teilchen immer weniger Spannung sieht. Das heißt, ich verliere an Effizienz. Meine Spannung ist nämlich dann nur noch meine eigentliche Effektivspannung, die ich hätte, wenn ich hier oben sitzen würde, mal der Kosinus von diesem Winkel hier. Und wenn ich hier sitzen würde, würde ich gar nicht mehr beschleunigen. Ja? Nur noch Bunchen. Deswegen typischerweise setzt man sich auf minus 25, minus 30 Grad bei den meisten Strukturen. Wir haben immer noch einen Kosinus von über 90%. Bei solchen Strukturen hier ist das Problem, dass man tatsächlich anfangen muss, teilweise minus 45 Grad. Ja, und dann verliert man schon 30% von der Spannung. Und dann hat man noch diese wenige kurzen Strecken nur, das heißt wenig Spannung eigentlich überhaupt schon mal. Das heißt, am Anfang ist es extrem ineffizient. Außerdem gibt es noch ein weiteres Problem. Je weiter ich hier fokussiere, je stärker ich hier longitudinal fokussiere, desto stärker defokussiere ich transversal. Ja. Hat das jemand schon mal gehört, warum das so ist? Wir haben hier ladungsfreien Raum, das ist Vakuum. Und da gilt die Laplace-Gleichung. Ja? So, Laplace-Gleichung, da stehen ja einfach die zweiten Ableitungen vom Potential drin. Ja? So, die Fokussierung bedeutet, zweite Ableitung ist negativ. Wenn ich jetzt longitudinal fokussiere, heißt es, dass die 2 Phi nach dz² negativ ist. Um die Gleichung weiterhin zu erfüllen, muss diesen beiden Termen in der Summe größer 0 sein. Defokussierend. Ja? Und da das ein radialsymmetrisches Problem ist, sind beide im gleichen Maße defokussierend. Das heißt, man kann es auch anders ausdrücken, im dreidimensionalen ladungsfreien Raum gibt es kein dreidimensionales Potentialminimum. Ja, und deswegen muss ich dann entsprechend oft fokussieren hier wieder, transversal. So, deswegen gibt es Alternativen zu diesen ineffizienten Strukturen, insbesondere bei Kleinteilchenenergien, da kommen wir gleich dazu. So, wir haben eben den Halbwellenresonator gesehen, den kann man vom Prinzip auch etwas umbauen, indem ich nämlich nicht beide Enden kurz schließe, sondern nur ein Ende. Unten habe ich eine Platte, aber dieser Innenleiter reicht nicht bis dahin, sondern der hat hier einen gewissen Abstand. Das heißt, ich habe hier sozusagen eine Kapazität von dem Ende zu dieser Platte hier. Und jetzt wird der Strom entsprechend so fließen, von hier, hier wird er enden und fließt wieder zurück. Und das kennt man von der Antenne oder vom herzlichen Dipol. Das heißt, die Länge hier ist nicht mehr die halbe Wellenlänge, sondern noch ein Viertel von der Wellenlänge. Es wird schon eine Charakteristik aufbauen für den Strom, dass man entsprechend hier den Maximalstrom hat, der dann immer langsam immer weiter verhungert, bis er hier vorne gar nicht mehr fließt. Das heißt, aber die Ladung natürlich, die sitzt vorwiegend hier oben drauf. Ja? Das heißt, da wo es maximale Magnetfeld ist, hat man keine Ladung, auch kein elektrisches Feld. Die Ladung steigt dann nach hinten an und dann hat man hier den Spannungsbauch am Ende. Und genau dort, wo der Stab endet, kurz davor, macht man dann die Öffnung rein, wo man die Teilchen dann beschleunigt. Das heißt eben dann Viertelwellen- oder Quarterwave-Resonator. ich erspare uns es auszurechnen, weil das ist wesentlich komplizierter auszurechnen, weil diese Kapazität da unten auszurechnen, das ist relativ kompliziert. So sieht es dann in echt aus, typische Beispiele für Quarter-Wave-Resonatoren, zweispaltige und dreispaltige Resonatoren, wobei das schwebt nicht in der Luft, ja, sondern das ist dann von der Seite gehalten, das Driftrohr. Und was man hier auch so will sieht, ist da unten das Objekt, das ist ein Tuner, der durch die Änderung der Kapazität die Frequenz konstant hält. Aber Tuner, da werden wir uns noch beschäftigen. Dann haben wir noch eine spezielle Art von Resonatoren, die zu den sogenannten Leitungsresonatoren gehört. Der Splitring, die Splitringstruktur ist vom Prinzip eine doppelter Quarter-Wave-Resonator gebogen, wenn man so möchte. Ja? Also, das heißt, was man auch gut erkennen kann, hier kann man es vielleicht erkennen, ja? Also wir haben so eine Art Teilspirale, ein Driftrohr, dann haben wir so eine Art Spirale, die dann ins nächste Driftrohr geht. Und diese Länge hier ist, bis auf irgendwelche kapazitiven Effekte, ungefähr die halbe Wellenlänge. Das heißt, diese Driftrohre, die laden sich immer positiv und negativ auf, abwechselnd, der Strom fließt komplett hier rüber und wieder zurück. Und da hat man entsprechend natürlich ein Potenzial dazwischen. Und wenn man dann noch zwei Erde-Driftrohren an den Tankdeckeln macht, hat man auf dem Prinzip drei Spalte. Ja, das waren die ersten wirklich sehr erfolgreich eingesetzten Strukturen für schwere Ionen. Und da gibt es also auch eine Anlage in Argonn, deswegen hier die Referenz, Argonne National Lab. Da ist 1978 ein Schwerionen-LINAC in Betrieb gegangen, Atlas. Das ist der LINAC, der Superleitner-LINAC mit der größten Stundenzahl bisher vom Betrieb, ungefähr 250.000 Betriebsstunden. Und dann gibt es noch alle möglichen Sachen, die zuerst sehr exotisch aussahen, die aber immer mehr Standard werden, mehr oder weniger. Sogenannte Double Spoke oder Doppelsprossenresonatoren. Das sind vom Prinzip zwei Halbwellenresonatoren, ja, jeder für sich, die allerdings gekoppelt sind, hochfrequenztechnisch. Das heißt, jeder, in jedem, man sieht die Feldverteilung noch durchaus. Ja, das heißt, hier hat man das Magnetfeld wieder maximal, hier hat man das Magnetfeld 0, hier ist die Öffnung, wo der Strahl durchgeht und hier ist also 90 Grad gedreht. Ja, hat also wirklich zwei solche Halbwellenresonatoren, die erstmal nicht komplett unabhängig schwingen, weil die müssen natürlich schon irgendwie zusammen schwingen, weil die miteinander eben über die Felder koppeln. Ja, das ist wie gekoppelte Pendel, nur halt in der Hochfrequenz. Und so sieht es dann aus. Das war eine Rechnung, die habe ich mal gemacht, 2001. Schon ein bisschen länger her. Und so sieht es dann aus, wenn es gebaut wird. Also die Zeichnung dazu, dann sieht das alles schön glatt aus. Ja. Damals waren die Simulationsprogramme noch nicht so weit, dass man da glatte Oberflächen erzeugen konnte. Da hat man sich noch mit solchen komischen Stufen da rumschlagen müssen. Ja, trotzdem hat man schon genauso gut gerechnet wie heute eigentlich. Ja. So, nur brauchen die Rechner heute den zehnfachen Speicher. So, okay. Und jetzt kommen wir zur H-Klasse. Und zu der Alternative für diese kurzen Strukturen. Alternative ist, lange Strukturen zu nehmen. Mit vielen Spalten. Also, erstmal H-Strukturen. Was ist das? H-Strukturen sind Hochfrequenzkavitäten, die in einer TE-Mode betrieben werden. Also transversal elektrisch oder H-Mode, weil das Magnetfeld entsprechend longitudinal gerichtet ist vorwiegend. Die niedrigste Mode ist die TE111-Mode, das ist eine Dipol-Mode. Die sieht im leeren Zylinderresonator so aus, dass das E-Feld so gerichtet ist. Das heißt, der Strom fließt immer über den halben Tank und lädt die beiden Bereiche hier auf. Und die TE211-Mode oder H211, das gleiche, hat entsprechend vier Pole. Ja, das heißt, da fließt der Strom entsprechend immer ein Viertel vom Tank, immer nur so. Ja. Und das ist das zugehörige Magnetfeld dann. Das heißt, da wo das wo die Ladung quasi stehen bleibt. Die Ladung fließt ja quasi von hier und von hier an diese Region. Das heißt, da ist kein Strom mehr, ist auch hier kein Magnetfeld mehr. Ja? Und da, wo das Feld minimal, elektrische Feld minimal ist, dort fließt der meiste Strom. Dort ist auch das Magnetfeld am stärksten. So, soweit so gut. Das ist ja noch relativ einfach. Das kann man analytisch lösen. Ja? Das ist einfach in unsere Formeln da für die Pillbox einfach die entsprechenden J's eingesetzt und die entsprechenden Indizes, ja, hier 2, 1, 1. Jetzt wird es aber problematisch, wenn man da was reinbaut, ja, und man irgendwann weggeht von diesen analytisch lösbaren Systemen. Jetzt baue ich erstmal sowas hier ein. Das nennen wir mal Rippen oder neudeutsch Girder. So, und dann sieht das Feld schon ein bisschen verzerrt aus, ja, also hier das Magnetfeld entsprechend, ja, der Strom fließt jetzt praktisch so immer. Und das elektrische Feld sieht so aus. Das heißt, das elektrische Feld ist schon mal, wie man sieht, deutlich sehr auf diese Strahlachse hin konzentriert worden. Und jetzt verbinde ich diese gegenüberliegenden Rippen noch. Und dann habe ich vom Prinzip Halbwellenresonatoren. Einen. Und wenn ich jetzt einfach das hinten dran, die anderen beiden Rippen hinten dran versetzt, eine Zelle wieder verbinde, dann habe ich wieder einen Halbwellenresonator. Das heißt, eigentlich sieht es ähnlich aus wie dieses Bild eben mit diesen zwei Sprossen, ja, die 90 Grad gedreht waren. Nur das Ganze kann ich jetzt eben 10 Mal machen oder 20 Mal, wenn ich will. Und dann bekomme ich eine sogenannte CH-Struktur. Der Name kommt von der gekreuzten Stützengeometrie, steht so viel, heißt so viel wie Crossbar. Und H-Mode, weil es eben eine TE oder H-Mode ist und deswegen der Name CH-Struktur. So. Vom Prinzip ist es ein System von gekoppelten Halbwellenresonatoren. Es gibt immer wieder Diskussionen, ob das jetzt ein sogenannter Multispoke ist, so wie wir es eben gesehen haben, der einfach nur mehr von diesen Stützen hat, oder ob das eine neue Struktur ist. Das ist eine Frage der Definition, der Ansichtssache. Ja? Also wenn ich jetzt ausgehe von einem Halbwellenresonator und mache einen zweiten dahin, dann koppel ich miteinander. Wenn ich dann noch einen dritten reinmache, noch einen vierten und einen fünften, dann bildet sich irgendwann diese H-Mode aus. Ich kann aber wir gehen umgekehrt vor. Wir sagen, wir haben erstmal einen leeren Resonator und gehen von der H-Mode aus, die schwingt, und bauen dann entsprechend die Sachen rein. Ja? De facto ist es das Gleiche natürlich, ja? Aber die Herangehensweise ist eine andere. So, und so sieht es dann zum Beispiel in einem Schnitt aus. Hier ist mal dargestellt die Oberflächenströme, die also ein Maß sind für das Magnetfeld. Und dann sieht man also weiterhin sehr schön, dass hier an den Fußenden, das ist da, wo die Halbwellenresonatoren kurzgeschlossen sind, wir die maximalen Felder haben, oder in dem Fall die maximalen Ströme, die dann entsprechend hier um ein Viertel vom Tank zur Nachbarstütze fließen und wieder zurück. Und in der Mitte, da fließt eben kein Strom, da baut sich dann entsprechend das elektrische Feld auf, lädt dann, oder die Ströme laden dann entsprechend diese Driftröhren abwechselnd positiv und negativ auf. Und wir können dann mit der entsprechenden Potentialdifferenz zwischen den Driftröhren die Teilchen beschleunigen. Ja, hier sieht man dann die E-Felder, die entsprechenden. So, und das hier ist das Bild von der allerersten superleitenden CH-Kavität, die jemals gebaut worden ist. Natürlich in Frankfurt. Und die ist ungefähr so 30 cm im Durchmesser, ungefähr 1 Meter lang. Und die war ausgelegt für eine Teilchengeschwindigkeit von 10% Lichtgeschwindigkeit bei einer Frequenz von ungefähr 350 MHz und hatte 19 Beschleunigungszellen. Das sind mal die Parameter dazu. Der Designwert waren 3,35 Megavolt an effektive Spannung. Das entspricht dann 3,2 Megavolt pro Meter Gradient. Und das war so eine angenommene Verlustleistung, das waren ungefähr 10 Watt, die man braucht, um diese Felder aufzubauen. Der Nachteil von der Struktur ist ein bisschen, die hat relativ hohe elektrische Peakfelder. Ja? Das sieht man, das Verhältnis 6,6 gegenüber diesen 3,3, die man bei diesem Halbwellenresonator hatte. liegt vor allem daran, dass wir diese Triftröhre noch drin haben. Hier. Über diese Triftröhren tunen wir nämlich die Kavität. Es ist so, wenn wir das ausrechnen, wie die Fellverteilung aussieht im leeren Resonator, dann haben wir hier die Pillbox und dann gilt Folgendes. Das E-Feld ist ja transversal, das ist aber nicht konstant transversal, weil es muss ja an den Deckeln wieder verschwinden. Das ist die Randbedingung. Das heißt, hier ist das E-Feld 0. So, jetzt kann man irgendwie das verbinden, ja, und ich meine, du könntest mir glauben, den Betrag vom E-Feld von Deckel zu Deckel, der hat so eine Verteilung. Das ist einfach ein Kosinus. Halbwelle. Deswegen auch die 1 hinten als letzter Index. Wenn ich eine 2 hätte, H2 oder H112 hinten, dann hätte ich 2 so Dinger drin, ja. 2 Halbwellen. So, und wenn ich jetzt einfach nur so diese Stützen da reinbaue mit den Löchern drin für den Strahl, dann würde ich auch eine Spannungsverteilung kriegen, die genauso aussieht. Wir wollen aber möglichst eine flache Verteilung haben. Und deswegen tunen wir die Kavitäten über verschiedene Triftrohrlängen. Das heißt, wir machen gezielt, zwar die Abstände von Spaltmitte zu Spaltmitte lassen wir gleich, entsprechend der jeweiligen Teilchengeschwindigkeit, aber wir können den Spalt durchaus kleiner machen, solange die Spaltmitte erhalten bleibt. Und dann erhöhen wir die Kapazität und können gezielt dort, wo wenig Feld ist, das Feld erhöhen. So, okay. Das sind die Feldverteilungen für den leeren Resonator in dieser Mode. Ja, also hier jeweils, ähnlich wie bei der Pillbox, ja, ist ja erstmal die Pillbox jetzt, ja, nur halt nicht die TE010, sondern die TE211-Mode. Deswegen steht hier auch überall das 2 hier drin, ja, und auch hier Cosinus 2 Phi, ja, das heißt einfach nur, dass wir eine Quadrupolsymmetrie haben. Ja, und theoretisch könnte ich jetzt das ausrechnen, wie die ganzen Parameter sind davon, ja, aber das habe ich mir selbst niemals die Mühe gemacht. Weil das ist, glaube ich, etwas unangenehm, noch mit den höheren Bessel-Funktionen rumzurechnen. Das lässt man lieber sein. Man macht es lieber gleich halb analytisch. So, das ist jetzt mal eine schon vereinfachte Geometrie von einer CH-Struktur. Ja, wir haben hier einfach konische Stützen, ein bisschen Driftrohr und das Ganze ist eine Scheibe. Ja, das kann jetzt auch länger sein, aber das spielt für die Fehlverteilung keine Rolle, ob das jetzt so lang oder so lang ist. Ja. Das sind zwei Beschleunigungszellen und da steckt eigentlich die ganze Hochfrequenzphysik drin. So, das Problem ist jetzt, natürlich kennen wir nicht die Feldfunktionen davon, weil die natürlich weit entfernt sind von der leeren Pillbox. Ja, wir sehen natürlich hier, das Magnetfeld geht um diese Stützen herum und sieht ganz anders aus als für den leeren Resonator. Jetzt möchten wir vielleicht trotzdem was Analytisches haben. Oder zumindest mal was näherungsweise Analytisches. Das kann ich nur machen, wenn ich näherungsweise die Felder da drin kenne, als Formeln. So, das heißt, ich kann jetzt versuchen, irgendwelche realistischen Annahmen zu machen für die Feldverteilungen und dann mit möglichst wenigen geometrischen Parametern meine HF-Parameter auszurechnen. Und das wollen wir heute tun. Das ist eher eine Motivation an Sie, auch vor so einem relativ komplexen Problem, nicht gleich aufzugeben, sondern dass man mit sinnvollen Annahmen tatsächlich so ein doch wirklich sehr kompliziertes Objekt in den Griff kriegen kann und manche Parameter in den Bereich von wenigen Prozent genau berechnen kann. Also im Prinzip haben wir so eine Struktur im Hause, ja, das sieht man ja, das sieht eigentlich genauso aus, ja. Das ist jetzt keine superleitende, aber das ist erstmal für die Felder ist es ja egal. Das ist eine Edelstahlstruktur, die verkupfert ist. Ja, hier sieht man die konischen Stützen mit den Driftröhren. Und die Frequenz, ja, haben wir letztes Mal schon gehabt oder vor ein paar Wochen schon, die Frequenz von dieser Mode kann man ausrechnen, ja. Und dann kommt raus, zum Beispiel bei einer gewissen Länge von 600 mm und bei einem Tankradius von etwa 33 cm kommt für den leeren Resonator etwa 900 MHz Frequenz raus. für die Pillbox. So, wenn ich jetzt hier diese Struktur da drin habe mit den Driftröhren, dann messen wir aber nur 338 MHz. Also schon man sieht diesen riesigen Einfluss von der inneren Struktur hier. Das liegt im Wesentlichen darin, dass wir wissen ja, dass Omega 1 durch Wurzel LC ist, offensichtlich L und oder C viel größer sein muss als im leeren Resonator. Ja, und es ist es auch. Das C, also die Kapazität, die steckt ja im Wesentlichen zwischen den Driftröhren drin. Und die Induktivität sind im Wesentlichen die, um die Stützen herum, da wo das ganze Magnetfeld rumgeht. So. Und das ist die Vorgehensweise. Das wäre dann eine schöne Übungsaufgabe, glaube ich. Ja. Wir bestimmen erstmal das magnetische Feld in dem Resonator. Für jeden Ort. Das heißt, wir suchen Formeln oder Funktionen, die in guter Näherung den Feldverlauf wiedergeben. Daraus können wir das elektrische Feld wiederum ausrechnen. Danach berechnen wir die gespeicherte magnetische und elektrische Feldenergie, setzen die gleich und können danach die Frequenz auflösen. Da wir die Felder haben, können wir auch die Verlustleistung ausrechnen und dann zum Beispiel die Güte- und die Schandebilanz. So, dann folgende Idee steckt dahinter. Wir haben hier die Struktur im Schnitt und wir betrachten jetzt mal so einen Quadranten hier. Das Magnetfeld ist vorwiegend, davon gehen wir erstmal aus, longitudinal gerichtet. Das heißt senkrecht zu dieser Ebene hier. Es ist zeitlich variabel. Ja? Also werden wir so etwas wie eine Induktion hier haben. Wir können also eine Induktionsspannung definieren, die gegeben ist durch die Flussänderung. Und die wiederum ist nichts anderes als das Integral über das zeitabhängige Magnetfeld hier, über eben diese Fläche hier. So, jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wie das Magnetfeld aussieht. Und dann hat man schon die Induktionsspannung, die letztendlich verantwortlich ist für die Spannung zwischen den Driftröhren. So, jetzt machen wir Folgendes. Erstens mal, diese Annahmen, die es hier gibt, die sind alle wohl begründet. Ja? Also auf die würden Sie vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort kommen, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kommt man da drauf. Wir definieren einmal, also erstmal haben wir ein RT, das ist der Tankradius. Dann definieren wir ein R1, das ist der Bereich hier. Wir sagen, das Magnetfeld ist in diesem Bereich hier in dem Gelben vernachlässigbar. Wir werden gleich sehen, dass es auch wirklich so ist. Dann definieren wir einen gewissen Winkel. Der Winkel ist quasi, oder 2 Delta Phi ist sozusagen der Winkel, den diese Stütze hier einnimmt. Von der konischen Geometrie. Und wir wissen, dass B nur eine reine Longitudinalkomponente hat und entsprechend das Magnetfeld nur eine Phi-Komponente hat von der Induktion. Und das Magnetfeld muss, das elektrische Feld muss natürlich am Tankrand verschwinden, aus der Randbedingung heraus. So, was ist jetzt die radiale Abhängigkeit vom Magnetfeld? Azimutal wird es keine haben. Ja? Es gibt keinen Grund, erstmal keinen Grund, warum hier eine azimutale Abhängigkeit sein sollte. Es gibt natürlich eine Abhängigkeit, aber erstmal gehen wir davon aus, es gibt keine. Weil sonst brauchen wir nicht anzufangen. Hier ist aufgetragen das Magnetfeld. Also ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier von hier nach außen und trage das Magnetfeld auf. Ja? Und zwar für verschiedene Teilchengeschwindigkeiten. Also wir, zum Beispiel 0,07, also 7% Lichtgeschwindigkeit, 10% und so weiter. Und dann haben wir wurde das simuliert mit Hochfrequenzsimulationen. Und dann sieht man diese Verläufe hier. Hier sind also die Teilchengeschwindigkeiten, das Beta. Und das ist der Feldverlauf. So. Okay, das ist jetzt nicht wirklich konstant, wie man sieht. Ja. Es hängt schon irgendwie radial ab. Aber man sieht, dass in einem gewissen Bereich hier das Feld sehr klein wird schon mal. Ja? Das wird der Bereich sein, wo dieses R1 ist. Ja? Der reine Feldverlauf allerdings, der ist gar nicht so entscheidend, weil in die Energie, die wir ausrechnen müssen, steckt das B² drin. Und noch das R letztendlich. Ja? Wenn ich nämlich jetzt auftrage B² mal R, dann sehen die Kurven so aus. So, im Falle eines komplett homogenen Magnetfeldes, also keine R-Abhängigkeit, sollten diese Kurven einfach eine Gerade sein. So, das heißt, es sollte linear mit R ansteigen und das Produkt B² mal R, das ist proportional zur gespeicherten Energie jeweils, bis zu einem Radius R. So, und jetzt sieht man doch tatsächlich, dass ab einem gewissen Bereich, das doch in guter Näherung linear ist, ja? Das heißt, auch wenn B erstmal ziemlich krumm aussieht, das für die gespeicherte Energie verantwortliche Größe B² mal R wächst ziemlich gut linear an. Aber man sieht auch hier, jetzt sieht man es noch deutlicher, dass es einen Bereich gibt, wo das absolut vernachlässigt werden kann, das Magnetfeld. So. Und jetzt können wir schon mal rechnen. Denn jetzt können wir sagen, okay, das Magnetfeld nehme ich als homogen an. Auch wenn es nicht wirklich homogen ist, aber letztendlich ist diese Inhomogenität da, spielt für mich keine Rolle für die gespeicherte Energie. Also kann ich den Flussänderung direkt ausrechnen, über dieses Integral hier, und muss einfach für B einfach mal ein B0 einsetzen. So, und B0 ist irgendein Amplitudenwert, und zwar ist es der Wert tatsächlich, der am Tankrand ist, weil dort ist der Maximalwert. Dann habe ich meine Zeitabhängigkeit drin und ich muss integrieren jetzt natürlich über meine Fläche, und die Fläche war ja einmal von R1, da wo ich sage, ab da habe ich Magnetfeld bis zum Tankradius. Und im Winkel muss ich ja die Stütze, da wo Stützen sind, das muss ich mal rausnehmen. Ja, weil da ist ja Material erstmal. Also integriere ich von Delta Phi bis Pi halbe minus Delta Phi. Hier steckt noch eine konstante C1 drin, die bleibt erstmal so stehen. Und dann habe ich das Flächenelement RdRd Phi. Das kann ich natürlich ganz einfach lösen, das Integral, und kriege dann hier sowas raus. Ja? Das Ziel ist eigentlich, mit möglichst wenig geometrischen Parametern auszukommen. Also nicht mehr als 5. So. Wenn ich eine Induktion habe, dann heißt es, die Induktionsspannung ist aber auch nichts anderes als das Wegintegral auf einem geschlossenen Weg von meinem elektrischen Feld. Ja, das ist ja das Rotationseigenschaft von einem Induktionsfeld. Das heißt, der Weg ist ja vom Prinzip dann dieser Weg hier. Oder, ja genau, also hier so, das ist mein Weg. Beziehungsweise ich kann eigentlich erstmal jeden Weg hier gehen, ja, der sinnvoll ist. Sinnvoll wäre ein Weg, der sozusagen auch den Feldlinien hier folgt. Ja. Okay. Und vom Prinzip muss ich aber nur einen Weg hier verfolgen, weil dieser liefert hier keinen Beitrag, weil das elektrische Feld senkrecht auf dem Weg steht. Der liefert auch keinen Beitrag. Und hier ist per Definition Entschuldigung, das ist eigentlich das ist der Weg, der entscheidend ist. Also hier ist elektrisches Feld, das heißt, ich muss das hier integrieren. Und wenn ich hier oben bin, ist das Feld wieder Null, weil wegen der Rahmenbedingungen das Feld verschwindet. Also ist auch das Integral Null da oben. Also habe ich nur dieses Stück hier, wo ich integriere. So, und das ist relativ einfach. Ich habe ja einen festen Radius hier und muss integrieren nur über diesen Winkel hier, ja, und kriege dann so einen Term daraus. Das ist Schulmathematik alles, ja. Auch wenn man jetzt alles direkt so schnell nachvollzieht, das ist wirklich relativ einfache Mathematik. Dann kann ich das Ganze nach dem Feld auflösen und bekomme dann so einen Ausdruck fürs Feld. So, jetzt habe ich im Prinzip erstmal das B-Feld und ich habe das E-Feld. So, leider ist es nicht ganz so einfach jetzt, weil jetzt habe ich verschiedene Bereiche, in denen Magnetfelder vorherrschen. Wir haben jetzt so einen Bereich hier im Quadranten uns ausgesucht. Ja? Jetzt ist es aber so, dass zwischen diesen Stützen auch Magnetfeld ist. Und wir haben vielleicht schon im ganz ursprünglichen Bild gesehen, da ist es sogar verstärkt. Ja? Das ist ein Feld, was aufgebaut wird. Man stelle sich vor, man hat zwei Drähte, auf denen der Strom so drauf fließt, jeweils. Und dann gibt es ein Magnetfeld hier so rum und hier so rum. Und wenn ich dann das Magnetfeld betrachte, wie groß das Magnetfeld ist, dann ergibt sich ein linearer Bereich und genau zwischen zwei parallelen Stützen ist das Magnetfeld 0. Das hebt sich gerade auf. Ja, und steigt entsprechend linear an. So, und den Raum muss ich auch mit betrachten für die Integration dann, für das Volumen, um das Magnet und die gespeicherte Energie auszurechnen. Also da habe ich zwei Bereiche. Ich betrachte also einmal den Bereich von den Quadranten hier und einmal der Bereich zwischen den Stützen. So, der erste Bereich, der ist einfach zwischen den Quadranten, weil davon gehe ich ja aus, dass das Feld homogen ist. Also muss ich hier das Integral hier lösen und Magnetfeld haben wir eben schon mal gehabt. Ja? Das ist eine sehr einfache Sache. Das ist nämlich einfach dieses C1 mal B0. Und dann das Volumenelement. Und dann muss ich entsprechend integrieren von dem Bereich, ab dem ich ein Magnetfeld habe, bis zum Tangradius, dann entsprechend über den Winkel von so einem Viertel, von so einem Quadranten und über eine Zelllänge, Beta Lambda halbe. So, wenn ich das mache, kriege ich so einen Ausdruck raus. So, jetzt haben wir aber ein gewisses Problem. Wenn man sich im Detail anschaut, ja, dann ist das Feld leider alles nicht ganz so offensichtlich. Also die Überlegung hat schon gestimmt hier, ja, aber nicht so ganz. Wenn man sich nämlich das Magnetfeld anschaut, entlang den Stützen, also nehmen wir an, das wäre eine Stütze hier, dann gibt es eine gewisse Abhängigkeit des Stroms. Ja? Also diese Linearität eben, die galt ja nur unter der Annahme, dass der Strom sozusagen auch homogen hier ist. Ja? Ist er aber nicht. Ja? Ist ein Halbwellenresonator, das heißt, er hat irgendwie eine gewisse Abhängigkeit. Zusätzlich haben wir eine gewisse Neigung von den Stützen, dass die Stromdichte, in die das Magnetfeld eingeht, wird auch noch da eingehen, je nachdem, wie flach die Stützen sind oder wie steil. Und es ist nicht azimutal symmetrisch, das Magnetfeld. Das sieht man hier. Diese rote Kurve ist ganz extrem. Das sind verschiedene Kurven zu verschiedenen Winkeln hier entlang der Stütze, vom Stützenfuß bis zum Driftrohr. Da sieht man schon einen Faktor 4 oder so, unterschiedlich. Je größer die Teilchengeschwindigkeit, damit die Zelllänge wird, desto mehr gleicht es an. So, das heißt, man muss jetzt irgendwie gucken, ob man da irgendwas Sinnvolles mitteln kann. Und das kann man tatsächlich. Also im Endeffekt ist es so, dass das Magnetfeld direkt an der Stütze verstärkt ist gegenüber diesem B0 am Tankrand. Weil der Strom konzentriert auf diese relativ kleine Oberfläche fließt. Und jetzt geht es darum, wie groß ist jetzt diese Verstärkung des Magnetfeldes gegenüber der eigentlichen Amplitude, die ich vorher angenommen habe. Jetzt kann man eben über diese Kurven mitteln, man muss allerdings quadratisch mitteln, ja, weil ja eine gespeicherte Energie das Quadrat eingeht. Und wenn man das macht, dann sieht man verschiedene Teilchengeschwindigkeiten, dann sieht man sehr schön, dass diese Verstärkung linear mit dem Beta wächst, mit der Teilchengeschwindigkeit. Jetzt kann man da eine Gerade durchfitten, bekommt da also eine gewisse Funktion dann, als Funktion von der Teilchengeschwindigkeit, die mir dann wieder als Parameter später erscheint in meinen Hochfrequenzeigenschaften. So, und jetzt kann ich das Magnetfeld ausrechnen zwischen den Stützen. Das ist mein B0 am Tankradius. Das ist der einzige Wert, den ich erstmal brauche. Sonst brauche ich keinen Wert für Magnetfeld. Mal diese Gerade, die mir meine Verstärkung angibt zwischen den Stützen. Und jetzt habe ich noch den Effekt, dass diese Z-Abhängigkeit zwischen den Stützen. Ja? Das heißt, da steckt praktisch diese Linearität hier drin. Wo habe ich es hingemalt? Jetzt habe ich es gar nicht hingemalt. Also das Magnetfeld, was quasi so geht. Ja? der steckt da drin. Und da geht natürlich logischerweise ein, wie lang, wie breit der Stützenfuß ist und wie groß die Zähnenlänge ist. Wenn ich das mache, dann komme ich irgendwann zu der gespeicherten Energie für diesen Zwischenstützenbereich. So, dann haben wir vom Prinzip ja zwei Bereiche für die magnetische Energie, die können wir addieren und bekommen dann den Wert für die gesamte magnetische gespeicherte Energie. Das gleiche können wir jetzt im elektrischen Feld machen. Dann machen wir ein paar Annahmen. Die erste Annahme ist, das elektrische Feld ist in einem gewissen Bereich, der genau R1 wieder entspricht, homogen. Und es gibt wieder keine azimutale Abhängigkeit. Jetzt betrachten wir einfach zwei Gebiete. Einmal in dem Bereich und einmal nimmt es entsprechend ab, von hier bis es hier 0 wird. Und das entspricht genau auch dem Magnetfeld. Also das heißt, dort wo das Magnetfeld 0 ist, ist das elektrische Feld konstant. Und dort wo das magnetische Feld von hier zunimmt und bis zum Maximum, nimmt das entsprechende Magnetfeld entsprechend ab bis zum Tankrand. Ja? So, und jetzt kann ich mit meinem elektrischen Feld, das ich ja vorher ausgerechnet hatte, eben diesen Bereich der Quadranten ausrechnen. Muss genauso wieder integrieren hier von R1 bis RT. Und entsprechend über den Winkel und über eine Zellenlänge und dann bekomme ich einen Ausdruck für diese gespeicherte Energie außerhalb dieses Radius des R1. So, genauso kann ich das machen für den Bereich von 0 bis R1, dort wo es homogen ist. Dort ist natürlich die Rechnung noch einfacher, weil es entspricht gerade dem E-Feld an der Stelle R1. Das ist eine Konstante für das Integral, also kann ich es sehr leicht integrieren. Und da kommt dann sowas raus. Okay. Dann kann ich die gesamtelektrische Energie ausrechnen. Das hier. Jetzt allerdings kommt noch eine kleine Schwierigkeit dazu. Dort, wo die Driftröhren sind, habe ich kein Feld. Das muss ich wieder abziehen. Ja. Das heißt, ich ziehe ab 1 und dann der Term, der sozusagen vom Volumen her verantwortlich ist, dass, da wo die Driftröhren sind. Das ist die Spaltbreite geteilt durch die gesamte Zellenlänge mal, und jetzt geht das Verhältnis ein zwischen dem Außenradius vom Driftrohr und diesem R1, bis wohin das Feld homogen annehmen. So, und wenn wir das jetzt alles berücksichtigen, dann kommen wir gleich zur gespeicherten Energie für das elektrische Feld. Jetzt haben wir noch eine Schwierigkeit, dieses R1 taucht immer noch auf, ja, aber das R1 ist in dem Sinne kein Geometrieparameter. Ich weiß gar nicht, wie groß R1 ist, das war ja erstmal nur so eine Annahme. Bestimmung von R1. Es ist etwas schwierig. Das war vielleicht auch reines Glück. Es wurde versucht, zu R1, ob sich R1, ob R1 eine Konstante ist oder ob es für R1 einen analytischen Ausdruck gibt. Wie sich R1 ändert, zum Beispiel als Funktion von der Teilchengeschwindigkeit. Und da wurde Folgendes gemacht. Man sieht nochmal hier diese Kurven b Quadrat mal r, ja, die wir vorhin gesehen hatten schon, für die verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten. Und man sieht zwar, dass es hier homogen ist, aber es ist eben nicht ganz homogen. Sondern man sieht, es gibt sowas wie einen Wendepunkt. Und jetzt wurde an diesem Wendepunkt jeweils eine Tangente angelegt. Und tatsächlich, was dabei rauskam, ist, dass der Schnittpunkt der Tangente mit der Achse ist es R1. So. Und dann konnte man das R1 letztendlich ausdrücken, noch über die Teilchengeschwindigkeit. So, und jetzt macht man Folgendes. Bei der Resonanz muss ja die magnetische Energie gleich der elektrischen Energie sein im Mittel. Ja, also ich setze sie gleich und dann kann ich das Ganze nach Omega auflösen. Und dann bekomme ich meine Eigenfrequenz. Und jetzt kann man schon mal so einen Zwischenschritt überprüfen, ob das ganze Prozedere überhaupt Sinn macht. Wir haben nämlich hier dargestellt die gespeicherte Energie gegen die Teilchengeschwindigkeit. Das heißt, ein Resonator entspricht immer einer senkrechten scharfen Punkten. Ja? Und da haben wir hier zum Beispiel als Beispiel die in grün die magnetische Energie in den Quadranten, ja, hier. Dann die magnetische Energie zwischen den Stützen. Und das ist das Rote, ist die gesamtmagnetische Energie. So, Und das mit den Dreiecken, das ist entsprechend das Schwarze, ist die elektrische Energie in den Quadranten. Das hier ist die elektrische Energie in dem Bereich von R1. Und das Violette ist die gesamte elektrische Energie. So, und das Ergebnis ist gut, wenn die beiden Energien gleich werden in der Rechnung. Also wenn elektrische gleich magnetische Feldenergie ist. Und dann sieht man, bis auf das erste hier, passt das relativ gut. Es sollte ein Joule sein übrigens, weil Simulationen gemacht worden sind mit einem Joule gespalteter Energie. Ja? Und trotz dieser vielen Annahmen und viele Sachen, die jetzt so für Sie vom Himmel gefallen sind, ja, es stimmt sowohl die gespeicherte elektrische und magnetische Energie ziemlich gut überein, als auch der Absolutwert von einem Joule. So, und jetzt können wir das in Omega auflösen. Und das ist die Frequenz, die man mit diesem Modell bekommt, für diese CH-Struktur. Und da sehen wir erstmal, da stecken jetzt nicht mehr viele Parameter drin. Ja? Da steckt jetzt drin RT, hier steckt noch das R1 drin, aber das R1 kann man wiederum über Beta ausdrücken vom Prinzip. Das heißt, das steckt eigentlich auch nicht mehr drin, eigentlich ist es nur Beta. Hier ist es Beta, hier steckt die Wellenlänge drin, die letztendlich die Frequenz aber darstellt. Und es steckt der Tankradius, den haben wir schon, und hier steckt dieses Delta Phi drin, also quasi wie der Winkel ist von den Stützen. Und es steckt hier drin die Spaltbreite und Außenradius zum Driftrohr und Innenradius zum Driftrohr. Und das war's. Und mit diesen wenigen Geometrieparametern kann man dann die Frequenz ausrechnen. So, die Frequenz sollte 325 MHz sein. Und das ist, was dann für die verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten rauskommt. Ja, und das sieht man also, hier für die meisten Punkte passt es ziemlich gut, teilweise sind es nur 1-2% Abweichung. Das ist besser als die meisten Breitungsversuche. Und hier vorne sieht man eine gewisse größere Abweichung, so in der Größenordnung 10%. Das war auch da, wo die beiden Energien sich unterschieden haben, in größerem Maße. Ja. So, jetzt kann ich natürlich auch die Verlustleistung ausrechnen. Da ich ja die Felder jetzt kenne, oder zumindest mal habe plausible Annahmen gemacht, kann ich auch die Felder an der Oberfläche ausrechnen und damit entsprechend über die Oberfläche integrieren. So, jetzt muss ich nun die verschiedenen Bereiche von der Struktur betrachten. Ich habe also Stützen, wo Strom drauf fließt, und ich habe den Tank, wo Strom drauf fließt. Deswegen, zuerst mal betrachte ich die Stützen und da muss ich vom Prinzip einfach entsprechend integrieren über die Oberfläche der Stütze. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das ein Konus ist. Ja? Deswegen tauchen hier so viele Erstern auf. Ja? Das ist quasi die Konusgeometrie. Und ich muss über einen Kegelstumpf integrieren. Ja? Unter der Annahme, dass ich da, wo es Driftrohr ist, keine Ströme mehr habe, weil das Magnetfeld ja auch null ist, nach meiner Definition. Okay, dann bekomme ich also einen Ausdruck für die Verlustleistung auf den Stützen. Und dann bekomme ich einen Ausdruck für die Verlustleistung auf dem Tank. So. Und dann kann ich das natürlich addieren und kann dann über Spannungsquadrat, das ist meine Induktionsspannung, die ich vorhin hatte, geteilt durch die Verlustleistung, die Schandimpedanz ausrechnen. Ja, und das ist dann der Ausdruck für die Schandimpedanz. Und das ist dann der Vergleich zwischen den Simulationen und dem analytischen oder halbanalytischen Modell. Und da sieht man, okay, ist fast nicht perfekt, aber ist in Größenordnung 10% Effekt. Was relativ gut ist für so ein Modell. Was man vor allen Dingen schön sieht, ist tatsächlich, dass der qualitative Verlauf stimmt. Ja? Das heißt, es geht hier runter mit ungefähr 1 durch Beta, was auch in der Realität der Fall ist. Und man sieht auch hier diesen Effekt, wenn die Stützen, also bei sehr kleinen Teilchengeschwindigkeiten, sind natürlich die Stützen sehr nah beieinander. Und das bewirkt dann eine höhere Kapazität oder eine extra Kapazität zwischen den Stützen. Und hohe Kapazität heißt immer Absenkung der Schandimpedanz. So, und als letzte Größe noch die Güte. Das sieht man also auch, das passt also auch im Bereich von ein paar Prozent. Stimmt das überein?
Das hat mich ungefähr ein halbes Jahr gekostet. Und graue Haare.
Okay, also, man kann also auch, ich will nicht sagen beliebig komplizierte Strukturen, aber sehr komplizierte Strukturen mit einigen sinnvollen Annahmen analytisch so weit in den Griff kriegen, dass ich zumindest mal eine Größenordnung abschätzen kann, was da eigentlich passiert. Ja, also man würde natürlich niemals eine Struktur designen nach so einer Formel, sondern dann nimmt man Simulationsprogramme, aber man lernt vor allem Skalierungsgesetze kennen. Ja, das sieht man nochmal hier. Ja, hier sieht man eindeutig, dass die Schandebilanz absinkt, wenn Beta größer wird. Ja. Und damit kann man entsprechend, wenn ich jetzt einen Resonator kenne, wo ich die Parameter weiß, und jetzt habe ich ungefähr die ähnliche Frequenz und habe ein anderes Beta, dann kann ich sozusagen von da aus extrapolieren, was wird denn die erwartete Schandebilanz sein für den anderen Resonator, ohne dass ich simulieren muss. Und das passt eigentlich schon ganz gut. Und mehr als 10% will ich es auch gar nicht wissen. Weil wenn mich jemand fragt, hey, ich brauche eine Kavität, die soll das Beta haben von 0,3, dann sage ich, ich habe eine, die hat 0,15. Lass mal kurz das eintippen, was man dann für eine Schandebilanz erwartet. Dann kommt dann Wert raus und der stimmt auf 10% genau überein. Ja, und es geht eben nicht darum, dass jetzt auf einen Millimeter alles festgelegt ist, sondern es geht darum, dass man dem anderen sagen kann, ja, du brauchst jetzt 100 Kilowatt oder 50 Kilowatt oder 10 Kilowatt. Ja, das sind also sozusagen die ersten Überlegungen, wenn man von einem bekannten System ausgeht, wie ein unbekanntes System aussehen wird. Eine andere Ansatzmöglichkeit ist die, dass man von einzelnen Halbwellenresonatoren ausgeht, die gekoppelt sind. Wir haben ja also das Modell eben, das war quasi dieser ausgehend von der H-Mode. Zu sagen, ich habe lungenales Magnetfeld, ich habe eine H-Mode und baue da mal die Stützen rein. Jetzt gehe ich davon aus, dass ich gekoppelte Halbwellenresonatoren habe. Das heißt, ich betrachte erstmal jeden einzelnen Resonator an sich. Ich habe hier eine gewisse Magnetfeldverteilung. Hier ist die senkrechte Stütze, das Magnetfeld geht so rum, die nächste Stütze, die so ausgerichtet ist. Und vom Prinzip kann ich jetzt die Magnetfelder ausrechnen, um diese Stützen herum, in das jetzt in kartesischen Koordinaten. Ja. Und bekomme hier einmal die X-Koordinate, einmal die Y-Koordinate. Die hängen natürlich wiederum von 4 Komponenten ab, X, Y, Z und der Zeit. Und das Gleiche kann ich dann für das elektrische Feld machen. Ja. So. Und dann kann ich vom Prinzip 6 Komponenten aufstellen für die Stützen. Zusätzlich betrachte ich noch, dass wir einfach identische Stützen haben, ohne diese Driftrohr-Variationen. Das heißt, wir haben eine Feldverteilung, die so aussieht. Ja. Das heißt, hier deswegen steht hier die Mittlung in einer Sinusabhängigkeit der H2-1-Mode. Das steckt dann im Endeffekt hier drin, überall. Ja. Und jetzt kann ich über Superposition die Felder ausrechnen. Allerdings, jetzt wird es unschön. Aus folgendem Grunde. Wir haben eben das hier gesehen. Ja. Und jetzt haben wir das Problem, wenn die Stützenabstände sehr klein werden, das kann nicht funktionieren so richtig, weil wenn ich jetzt hier, ich gehe hier von der schönen Symmetrie aus und die wird spätestens, also allerspätestens gebrochen, wenn ich hier angekommen bin. Dann ist die Stütze im Weg, die nächste. Ja? Also kann ich immer nur so weit summieren, dass ich sozusagen von der nächsten Stütze nicht beeinflusst werde, beziehungsweise ich kann nicht weiter summieren als bis zum Tankrand, bis da hoch natürlich, ja. So, und wenn man das dann aber macht, das heißt, man muss irgendwann abbrechen in der Summation, dann, also hier steht es, genau, also die Summation wird abgebrochen, wenn der Abstand des betrachteten Punkts von meiner Stütze größer wird als der Tankrand. Das führt aber dann zu Unstetigkeitsstellen in der Feldverteilung, wie man es gleich sehen wird. Ja? Also, das Rote ist dann dieses Modell, in dem man die Feldverteilungen addiert hat, so Superpositionen, mit den eben abgeleiteten Einzelverteilungen von einzelnen Halbwellenresonatoren. Da sieht man hier diese Sprünge, ja. Ja, anders ist es natürlich unphysikalisch, ja, weil elektromagnetische Feldverteilungen machen keine Sprünge, außer beim perfekten Leiter. So, aber so schlimm ist es dann doch nicht, weil wenn man die Simulation betrachtet, ja, dann sieht die Feldverteilung so aus, ja. Also man kriegt quasi etwas wie die Einhüllende von der Simulation. Und man kriegt aber trotzdem schön diese sinusförmige Verteilung von der Mode. Allerdings ist es schwierig, hier wirklich dann Parameter festzulegen. Ja? Also das ist wirklich nur dazu da, um sozusagen diese H-Mode zu bekommen und das besser zu verstehen. Aber das, dieses Modell ist nicht dazu da, um jetzt Parameter auf paar Prozent genau zu bestimmen. Da wird man scheitern. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich bin hier viel zu schnell heute. Ich habe keine Folien mehr. Ich habe keine Folien mehr. Okay, dann rede ich noch so ein bisschen, ja. Also, ich hoffe, Sie sind nicht erschlagen jetzt, sondern auch nicht komplett demotiviert, sondern soll Ihnen eher zeigen, auch für Ihre Theorie, falls Sie da Ambitionen haben, dass man, wie gesagt, erstmal beliebig komplizierte Systeme relativ, oder nicht, das geht nicht immer natürlich, ja, also irgendwelche, keine Ahnung, Quark-Gluon-Plasmen ist vielleicht schwierig, wobei die auch solche Modelle natürlich anwenden müssen. Aber dass man eben doch auf den ersten Blick sehr komplizierte Systeme versuchen kann, so weit zu vereinfachen, dass man zumindest mal deren Verhalten verstehen kann. Vielleicht nicht auf den Prozent genau oder auf den Promille genau, aber zumindest mal grundsätzlich verstehen kann und die grundlegenden Eigenschaften reproduzieren kann. Das funktioniert also. Okay, und damit haben wir das Kapitel abgeschlossen über verschiedenartige Resonatoren. Und wir werden uns jetzt beschäftigen mit zwei größeren Themen. Das eine ist Messung von Resonatoren. Das heißt, wir haben einen Resonator und wir bringen jetzt irgendwie hier Leistung in den Resonator. Wir gehen davon aus, dass der auf Resonanz ist. Und F steht für Vorwärtsleistung, forwarded power, ja, also vorwärts. Das heißt, wir bringen hier Leistung ein, das heißt, wir regen hier die Felder zu schwingen an, wir haben eine gewisse gespeicherte Energie, einen gewissen Feldpegel. Und wir wollen eigentlich jetzt wissen, was passiert, wenn ich hier die Hochfrequenz einschalte mit dem Resonator. Geht dann das Feld so hoch oder wie geht es hoch? Das wird es natürlich nicht tun. Wer den Versuch gemacht hat, 8 im Anfängerpraktikum, der weiß schon ungefähr, wie das aussehen wird. Auf eine Entladung vom Kondensator. Wir werden dann sehen, wenn wir den Resonator einschalten, dann wird der Feldpegel oder auch die gespeicherte Energie, die hängen miteinander zusammen bis auf ein Quadrat, also ich kann es auch Amplitude erstmal ganz allgemein nennen, wird die Amplitude irgendwie so gehen, bis zum Gleichgewichtswert. Und dann haben wir den Gleichgewichtsfall. Und was ist dann, was passiert dann, wenn ich jetzt ausschalte? Dann wird es wieder exponentiell absinken. Und das können wir auch messen, wie gesagt, ja. Also wir können natürlich Vorwärtsleistung messen. Wir können dann hier ein bisschen was abzweigen. Wir nennen das dann PT für transmittiert. Das heißt, wir schauen, wie ist der Feldpegel im Resonator. So, wir koppeln so ein Prozent oder ein Promille von der Feldenergie hier aus. Ja. Und das können wir dann eben messen. Und eine wichtige Sache ist, es geht ja nicht, unter Umständen nicht alle Leistung da rein. Es kommt ja auch was zurück vielleicht. Das heißt, es gibt also auch Leistung, die in die Richtung wieder zurückgeht. Das nennt man entsprechend Reflection PR. Und wir werden dann sehen, unter welchen Bedingungen alle Leistungen in den Resonator reingehen kann. Und was passiert, wenn wir, was müssen wir hier überhaupt machen, damit der Leistung reingeht, ja? Also ich meine, ich kann da schlecht irgendwie so ein Kabel mal dranhängen, einfach nur so und hoffen, dass die Leistung dann aus dem Kabel da in den Resonator reinströmt. Das heißt, wir werden uns beschäftigen, wie kopple ich Leistung in so einen Resonator überhaupt ein? Und unter welchen Bedingungen der Kopplung habe ich Reflexion oder habe keine Reflexion oder wann bin ich stark und schwach gekoppelt? Und wir werden auch sehen, also wenn das hier die Leistung ist, die transmittiert wird, ja, dann werden wir sehen, dass für die Reflexion das zum Beispiel so aussehen kann. Gibt einen richtigen Puls drauf, ja, Vorwärtsleistung. Und dann geht die Reflexion hoch, geht in den Minimum rein, dann in den Plateauwert und dann steigt sie wieder an, sofort, senkrecht, mit einem höheren Wert als der erste. Wobei das hier entspricht der Vorwärtsleistung, dieser Peak hier. Jetzt die Frage, wie kann der zweite Peak höher werden? Ist aber so. Das ist der Fall, wenn wir stark ankoppeln. Aber das werden wir alles klären, warum das so ist. Ja? Wenn wir schwach ankoppeln, sieht es so aus. Und wenn wir genau so ankoppeln, dass keine Leistung reflektiert wird im Gleichgewicht, dann sieht es so aus. Mysteriös, ne? Ja, also, das heißt, um dahin zu kommen, müssen wir erstmal, also wir werden letztendlich eine Formel ableiten, die genau den Funktionen entspricht. Und tatsächlich ist es so, dass es in der Messung auch so schön aussieht wie hier an der Tafel. Also es sieht in der Messung teilweise so aus, als ob ich geschummelt hätte. Ja? Was ja oft nicht der Fall ist. Ja, meist sieht die Messkurve viel schlimmer aus als irgendeine Theoriekurve. Das heißt, wir werden im Endeffekt eine Differentialgleichung ableiten für die gespeicherte Energie im Resonator, abhängig von der Kopplungsstärke. Und da gibt es eben die drei Fälle, der Einschaltvorgang, der Gleichgewichtsvorgang oder Zustand und das Abschalten wieder. Damit ist alles abgedeckt. Und dann kann man diese Gleichung lösen und dann kriegt man genau diese Kurven daraus. Wir werden eben dann schauen, was heißt überhaupt Kopplung, wie ist die Koppelstärke definiert. Wir werden dann eine ganze Reihe von neuen Güten einführen, die externe Güte, die belastete Güte und so weiter. Und dann werden wir auch sehen, wie man überhaupt die Kopplung bestimmen kann und wie man das Q0 bestimmen kann. Weil wir reden ja von der Güte immer von diesem Q0 momentan. Güte ist Güte, denkt man erstmal. Aber das Q0, die sogenannte intrinsische Güte, ist nur die Güte, in der die Verluste der Kavität drin stecken. So, jetzt, wenn der Koppler aber noch dran ist, dann kann es sein, dass ich einen weiteren Verlustmechanismus habe, weil durch den Koppler auch Leistung zurückströmen kann. Und dann habe ich hier die Gesamtverluste drin, die dann letztendlich, sodass das Q insgesamt kleiner wird als das Q0 und das ist dann die belastete Güte. Und da steckt jetzt noch eine zweite Güte mit drin, eben die vom Einkoppler. Und diese ganzen Zusammenhänge, die sind interessant. Vor allen Dingen, weil man sie wirklich schön nachmessen kann. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch mal gucken, nächste Mal oder im nächsten Mal was vorbereiten kann, dass man wieder ein paar schöne Messungen machen kann, dass man zumindest mal diese Kurven da in der Messung auch sieht. Ja? Und auch wenn man die Kopplung variiert, dass man dann entsprechend diese Reflexionskurven, dass sie sich entsprechend von unterkoppelt zu überkoppelt verändern. Okay, und im zweiten, das war der eine Teil, genau, und der zweite Teil, der ankommt, darum wird es gehen, um die Grenzen und Limitierungen von superleitenden Strukturen. Es gibt eine ganze Reihe von Effekten, meistens kann man es als Problem beschreiben, diese Effekte, die zum Teil sehr unschön sind, die aber da sind. Dazu zählt zum einen die Tatsache, oder der Grund dahinter ist, dass diese ganzen Leute diese schönen Masken immer tragen, dass diese Strukturen extrem empfindlich sind gegen Verunreinigungen, gegen Staub schon. Also einmal in der Luft hier ausgesetzt, dann kann ich eigentlich das Ding nicht wegschmeißen, aber zurück zur Firma und neue Oberfläche präparieren. Aufgrund der Tatsache, dass ich so wenig Verlustleistung habe, paar Watt nur, macht sich natürlich jeder zusätzliche Verlust gleich stark bemerkbar, der auch in der gleichen Größenordnung liegt. Ja, ich habe 10 Watt Verlustleistung von der reinen von der BCS-Theorie. Jetzt habe ich 10 Watt in einem anderen Mechanismus, dann habe ich schon die halbe Güte nur noch. Ja, und wir werden sehen, aufgrund der hohen Fälle, die da herrschen, die Verunreinigungen führen dazu, dass es Feldemissionen gibt und diese Elektronen, die dann rausgesaugt werden, die werden beschleunigt in den Feldern, nehmen also Feldenergie raus, dadurch sinkt der Feldpegel ab, ich brauche mehr Leistung, um den Feldpegel konstant zu halten. Die Elektronen müssen irgendwo hin, ja? Die werden mit 100, 200, 300 kV beschleunigt, die knallen irgendwo an die Wand. Was machen die dann? Was macht der Arzt mit den Elektronen? Machen Röntgenstrahlung. Und die tragen kinetische Energie, das heißt, die können dann lokal das Material erwärmen, bis es zu einem Quench kommt. Oh. Und dann gibt es Effekte, zum Beispiel, wenn der Resonator sich mit Feld füllt, ändert sich seine Frequenz. Das sind Lorentzkräfte, das heißt, man kann das darstellen als einen Druck des elektromagnetischen Feldes auf die Wände. Und da das dünnwandige Strukturen sind von 2, 3, 4 mm mit einer sehr, sehr schmalen Resonanz, ist es ein Effekt, der da ist. Also das kann ruckzuck sein, dass dieser Effekt 100 Hertz beträgt bei nur 1 Hertz Bandbreite. Und der steigt quadratisch im Feldpegel an. Eine andere Sache ist Multipacking, dass ich irgendwie zwei Materialschichten, zwei Wände quasi habe, die sich irgendwie gegenüberstehen. Und was passieren kann, ich erzeuge ein Elektron. Höhenstrahlung, relativer Zerfall, was weiß ich. Irgendwie ein freies Elektron. Dieses Elektron, das wird jetzt in den Feldern beschleunigt und abgelenkt. Das macht also irgendwie vielleicht so eine Bewegung. Dann schlägt es ja irgendwo ein. So, wenn die Energie des Elektrons einen richtigen Bereich hat, dann kann im Mittel mehr als ein Elektron emittiert werden. Das hängt mit diesem Sekundärelektronenvervielfachungskoeffizienten zusammen. So, dann kommt das Elektron hier raus. Und zwar vielleicht 2. So, jetzt haben wir 2 Elektronen, wenn die wieder die richtige Energie haben, sind es vielleicht 3 oder 4. Und so gibt es eine Lawine unter Umständen. Da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Das ist auch ein resonanter Prozess natürlich. Ja. Die Flugstrecke muss genau eine halbe HF-Periode entsprechen. Aber dummerweise gibt es irgendwo meistens Bereiche, wo das passt. Ja, dann ist es halt, wenn es da nicht passt, passt vielleicht da oben dann. Das ist ein Multipacking oder das ist ein Kunstwort für Multi-Impacting. Ja, also vielfacher Einschlag. Und das ist eine extrem unangenehme Sache bei superleitenden Strukturen, weil, wenn ich nämlich die Resonanzkurve dann anschaue, sieht die nämlich nicht so aus, sondern die sieht so aus. Ich gehe hoch, der Feldpegel steigt an und ab einem gewissen Feldpegel habe ich so eine Resonanzbedingung. Das heißt, ich kann keine weiteren Feldpegel erhöhen, weil die Energie, die zusätzlich in diese Elektronen reingeht, die hier beschleunigt werden, sieht das so aus. Und irgendwann bin ich weit genug weg von der Resonanz, sodass der Feldpegel wieder abfällt unter das Niveau, und dann sieht es so aus, die abgeschnittene Resonanzkurve. Und das kann mehrfach passieren, ja. Das kann sein, dass man irgendwann einmal durch ist, ja. Das muss auch konditionieren. Und dann kommt irgendwann, zack, die nächste, ja, und so weiter. Da gibt es auch verschiedene Arten von Multipacking. Äußerst unangenehm. Vor allem bei hohen Feldpegeln ist es kaum wegzukonditionieren. Okay, das war dann ein kleiner Ausblick auf die nächsten Wochen. Und dann wünsche ich Ihnen schon mal schöne Pfingsten.